Unverträglichkeiten, Magen-Darm- oder Gelenkprobleme? Trifft das auch auf deinen Hund zu? Dann bekommt er nicht das Futter, das seiner Gesundheit wirklich gut tut. Mit Hey Holy kannst du das ganz einfach herausfinden. Mach jetzt das kostenlose Futterquiz und erfahre, welches Futter für deinen Hund am besten verträglich ist und seine Gesundheit optimal unterstützt. Und das Beste? Du bekommst 35% Rabatt auf die erste Bestellung und kannst das Futter 30 Tage lang testen. Wenn du nicht zufrieden bist, gibt es das Geld zurück, ohne Wenn und Aber. Einfach auf www.futterquiz.de gehen und den Code Hundefutter im Checkout eingeben.
Hallo und herzlich willkommen zu Seitenweise Glück, dem Bücherpodcast von Bild der Frau. Wir sind Dörte
und Hella und zusammen unterhalten wir uns hier über Bücher, die uns bewegen, inspirieren, neugierig machen und Freude bringen.
Weil Bücher eben noch mehr Spaß machen, wenn man sie teilt.
Und wir lesen lieben. Los geht's!
Schön, dass ihr wieder dabei seid bei dieser aktuellen Folge Seitenweise Glück. Das ist euer Bücherpodcast mit der besonders großen Portion Leseliebe, würde ich sagen. Oder, Hella?
Auf jeden Fall. Mit großer Portion Leseliebe, mit Humor, mit allerlei Infos rund um die Bücher. Also hier gibt's zwar einiges, heute auch wieder.
Und heute eine Riesenportion Spannung. Ich würde sagen, pünktlich zum zunehmend schlechten, etwas trüben Wetter draußen wird es bei uns auch düster, Hella, mit zwei Thrillern.
Das eine ist Wenn sie wüsste von Freda McFadden, erschienen bei Heine und aus dem Amerikanischen übersetzt von Astrid Grawart und Renate Weidbrecht.
Und das zweite Buch, das wir heute hier im Podcast besprechen, ist von Lisa Marklund, heißt Der Polarkreis und ist erschienen bei Atrium im Februar diesen Jahres, übersetzt von, ich blättere, aus dem Schwedischen von Dagmar Missfeld.
Bevor wir loslegen, und ihr kennt es schon, noch der Hinweis, ihr könnt diese beiden Bücher auch wieder gewinnen. Lauscht dieser Folge und wartet darauf, dass wir das Codewort nennen. Dann schreibt ihr uns eine E-Mail an buchclub@bildderfrau.de. Alle Infos nochmal in den Shownotes. Und ihr habt dann Zeit bis zum 1. November 2025.
Und diese beiden Thriller, Hella, und hier sind wir schon bei der inhaltlichen Klammer dieser Folge. Wir klammern ja immer inhaltlich. Die sind unterschiedlich, sehr unterschiedlich. Der eine amerikanische Psychothriller, der andere eher skandinavisch, schwedisch. Aber die haben auch eine Sache gemeinsam und deswegen haben wir sie zusammengenommen in dieser Folge. Es sind beides erste Bände einer Thriller-Reihe, die darauf folgt. Würdest du das auch so sagen, Jane? So
ja.
Thriller-Auftakt, also der Auftakt zu einer Reihe.
Erste Bände.
Und man kann es lesen, man weiß das auch schon. Man kann es lesen und weiß genau, da kommt noch ein zweiter Band. Oder aber ich könnte direkt auch mit Band 2 weiterlesen. Und mir werden zumindest einige Figuren aus diesen beiden ersten Bänden wieder begegnen in den zweiten Bänden. Und liebe Hella, warum wir das so klammern? Auch, weil ich finde, es gibt ja eigentlich nichts Besseres so lesegefühlmäßig, wenn man ein Buch zuschlägt, das einem gefallen hat, das einen gefesselt hat, wo man vielleicht sogar wissen möchte, wie geht es weiter. Und man weiß, ich kann eigentlich direkt weiterlesen.
Falls sich jetzt irgendjemand fragt, Freda McFadden, wenn sie wüsste, das ist aber schon ein bisschen älter. Ihr lest doch eigentlich eher neuere oder Dauerbrenner auf der Bestsellerliste, wobei das ist sie wahrscheinlich auch. Ja, das Buch von Freda McFadden ist in Deutschland 2023 schon erschienen, also ist jetzt 2 Jahre her. Aber es gibt ja laufend weitere Bücher, jetzt kommen auch gerade wieder welche von Freda McFadden raus. Und vielleicht greife ich da schon mal vorweg, Wenn sie wüsste, Band 1 von 3, ist auch verfilmt worden und es kommt im Januar in die Kinos. Der englische Titel ist The Housemaid. Ich vermute, dass es dann entweder deutsch auch so heißt oder eben, wenn sie wüsste, verfilmt mit Amanda Seyfried. Im Januar kommt es ins Kino.
Und ich würde sagen, Hella, wir haben mal wieder ein Kinodate,
genau,
oder? Genau. Ja. Und du hast gerade schon gesagt, dass wir eigentlich eher aktuellere Bücher besprechen, aber Freda McFadden, kann man so sagen, ist halt einfach ein Phänomen des Thriller-Genres der letzten 3-4 Jahre auf jeden Fall geworden. Und Wenn sie wüsste, war so ein großer Wendepunkt in ihrer Karriere. Ist eine amerikanische Schriftstellerin, eigentlich Ärztin und schreibt Thriller, hat 2013 ihren ersten geschrieben, selbst verlegt und ist dann aber 10 Jahre später mit Wenn sie wüsste durch die Decke gegangen und deswegen wollen wir uns auch einfach diesem Trilogiephänomen einfach erstmal annehmen.
Was ja ganz schlau gemacht ist, finde ich, an den Covern der Bücher, die haben immer so einen Knall, farbigen Rand und auch einen knallfarbigen Titel. Also wenn sie wüsste, ist zum Beispiel so leuchtend grün. Ich finde, wenn man so in eine Buchhandlung geht, die fallen halt auch auf, ne? Also man sieht die, es gibt was in Orange, ich glaube Gelb habe ich auch schon gesehen und Rot, die fallen echt ins Auge. Das ist ganz schlau gemacht.
Und bei dieser Housemaid-Trilogie, wo Wenn sie wüsste der erste Teil zu ist und Sie kann dich hören ist Teil 2, Sie wird dich finden Teil 3, alle schon erschienen, könnt ihr alle nachlesen. Alle Titel auch nochmal in den Shownotes zu dieser Folge, könnt ihr da auch nochmal nachschauen. Die sehen auch immer so von der Grafik ähnlich aus, vom Bild her, ne? Sowohl Neonschrift als auch es ist immer ein Haus drauf, ne? Meine ich vorne, so ein bisschen.
Das weiß ich nicht, aber es kann sein.
So ein bisschen düsteres Haus, irgendwo brennt ein Licht, es ist schummriges Licht und so. Also die Stimmung strahlt da schon sehr vom Cover, finde ich.
Soll ich mal kurz erzählen, worum es geht, bevor wir hier weitermachen mit dem Buch?
Total gerne. Wir sind schon direkt eingetaucht in die Diskussion. Hella erzählt, worum es geht in Wenn sie wüsste von Freda McFadden.
Große Chancen, den Job bei Nina Winchester und ihrer Familie zu bekommen, rechnet sich Millie nicht aus. Nina sucht eine Haushaltshilfe, zahlt gut, die Familie lebt im Luxus. Millie aber ist bei ihrem letzten Job, das war als Kellnerin, rausgeflogen, wohnt jetzt im Auto. Das erzählt sie Nina natürlich nicht beim Vorstellungsgespräch, auch nicht, dass sie 10 Jahre lang im Gefängnis saß. Warum sie im Gefängnis saß, das lernen wir später im Buch kennen. Ziemlich schnell erfahren wir aber, sie kriegt den Job und fängt an, als Haushaltshilfe bei Nina Andrew und Ninas Tochter Cecilia zu arbeiten. Sie bekommt auch ein Zimmer im Dachgeschoss und dass man das nur von außen abschließen kann und die Fenster sich auch nicht öffnen lassen, kommt Millie natürlich direkt komisch vor. Sie hat aber keine Wahl, sie braucht den Job, sie will nicht länger im Auto wohnen und das Geld braucht sie auch. Wäre da nicht auch noch Gärtner Enzo, der nur Italienisch spricht und ihr irgendwie klar macht, dieser Job ist eine Gefahr für dich?
Ja, und von da aus entwickelt sich so alles Mögliche, ne? Hella, ich wollte dir jetzt nach deiner Zusammenfassung einmal ganz kurz schon einen ersten Moment mit dir teilen, den ich hatte beim Lesen dieses Buches. Und zwar geht es darum, dass Millie relativ schnell beim Vorstellungsgespräch auch schon dieses Zimmer gezeigt bekommt. Ist es beim Vorstellungsgespräch oder ist das, als sie dann eingestellt ist? Nee, beim Vorstellungsgespräch führt Nina sie durchs Haus.
Ja, wobei ich mir jetzt gerade nicht mehr sicher bin, ob sie, dass man das nur von außen abschließen kann, ob sie das da schon checkt oder als sie schon eingezogen ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht mehr.
Das weiß ich auch nicht genau, aber auf jeden Fall steht sie in diesem Zimmer und sagt schon ganz deutlich, also es erzählt aus der Ich-Perspektive von Millie, zumindest der erste Teil, und er sagt schon relativ schnell so, sie hat da ein ganz komisches Gefühl, irgendwas stimmt mit diesem Zimmer nicht. Es scheint auch sehr isoliert zu sein, also geräuschisoliert. Und ich glaube, das sieht sie aber erst, als sie eingezogen sind, vermutet sie, ob man denn innen an der Tür, ob da so Reste von Kratzspuren sind. Und dann hatte ich diesen Moment, den man eigentlich auch aus Filmen kennt, wo man sagt, geh nicht in den Keller. Weißt du, wenn die Hauptfigur hört, was Poltern im Keller ist, allein zu Hause und nimmt sich mutig etwas zum Zuhauen und geht die Treppe runter, will den ganzen Ruf, nein, geh da nicht rein. Und dieses Gefühl hatte ich, als Millie zum ersten Mal in dieser Kammer ist und ich mir nur dachte, geh da wieder raus, lass es einfach.
Ja, ich finde, es wird ziemlich schnell deutlich, dass sie sich einfach in so einer verfahrenen Situation befindet. Sie hat sich ja dann noch auf andere Jobs beworben, bekommt da Absagen und Ninas Familie ist eigentlich ihre einzige Chance. Und ich glaube, sie war auch in diesem Zwiespalt, dass sie eigentlich das komisch findet, weil dann fangen ja auch an, sich so Momente zu häufen, wo sie merkt, irgendwie ist Nina auch so eine Person mit zwei Gesichtern. Und auf der anderen Seite kann sie nicht weg, weil wo soll sie hin? Sie braucht einen Job, weil sie ist ja auch immer noch mit einer, ich glaube, Bewährungshelferin im Kontakt und die weiß ja gar nicht, dass sie bei dem anderen Job rausgeflogen ist und so weiter. Also sie braucht diesen Job, sie hat eigentlich keine andere Wahl und plötzlich ist sie in der Familie Winchester und da wird's echt übel.
Und weißt du, was ich hier ganz spannend finde, was mir schon bei deiner Zusammenfassung aufgefallen ist? Das ist so ein bisschen das Spiel auch hier mit Perspektiven und Erzählperspektiven, ne? Und dadurch, dass wir in der Struktur des Buches, das eigentlich in 3 Teile eingeteilt ist. Im ersten Teil erzählt Millie aus ihrer Ich-Perspektive, wie sie sich bewirbt bei den Winchesters, wie sie da anfängt zu arbeiten, was dann im Laufe dieser Zeit dort alles so passiert, wie Nina als Arbeitgeberin sich verändert und wirklich fies wird zu ihr auch. Und im zweiten Teil erfahren wir etwas aus Ninas Perspektive in einigen Kapiteln. Und dann gibt es einen 3. Teil, wo sich beide Frauenstimmen abwechseln. Und im ersten Teil lernen wir zuallererst Millie kennen Und interessant ist ja, dass wir sie so direkt als Ich-Erzählerin und Protagonistin eigentlich erstmal nah an uns ranlassen und ihr eigentlich auch zunächst vertrauen, weil du hast deine Zusammenfassung auch angefangen mit, das ist jetzt Millis letzte Chance und sie wohnt im Auto und muss sich irgendwie resozialisieren und muss Fuß fassen. Und dann tröpfelt so ein bisschen rein, dass wir eigentlich gar nicht wissen, warum sie im Gefängnis ist. Dann sagt sie so, sie hat ihren letzten Job verloren. Dann merken wir, oh, sie lügt ihre Bewährungshelferin an. Dann erfährt man irgendwann, sie hat eigentlich keinen Kontakt mehr zu ihren Eltern. Und irgendwann, und ich weiß nicht, wie es dir so ging vom Leseerlebnis her, habe ich irgendwann gedacht, ist Milli jetzt die vertrauenswürdige Protagonistin, als die ich sie kennengelernt habe, durch diese von Anfang an sehr nahe Ich-Perspektive, in der sie erzählt wurde eigentlich oder in der sie uns erzählt hat auch?
Also ja, da hast du recht, dass wir ziemlich schnell merken, sie ist jetzt auch keine, die die Karten offen auf den Tisch legt. Auf der anderen Seite gibt es da ja noch Nina, die zum Beispiel dann sagt, ja, meine Tochter ist allergisch gegen Erdnüsse und wie kannst du hier ihr einen Erdnussbuttertoast anbieten? Und dann sagt Milli, aber ihr habt doch hier Erdnussbutter im Vorratsschrank stehen und so weiter. Dann soll Milli Cecilia von der Schule abholen, dann taucht sie bei der Schule auf. Dann ist da eine andere Freundin von Nina und sie sagt, hä, ich muss doch das Kind abholen. Dann ruft Milli Nina an, Nina sagt, hä, das habe ich nie zu dir gesagt und so. Und so viele Momente gibt's ja davon, wo man schon merkt, so Nina sagt A und sagt dann aber B und Milli ist total aufgeschmissen, was wird hier gespielt? Und ich finde, da habe ich mich doch auf die Seite von Milli geschlagen. Also da war für mich klar, Milli ist hier so ein bisschen das Opfer von Ninas Spielchen. Oder hattest du auch da das Gefühl, du gehst eher bei Nina mit, weil das ist ja erzählt aus Millis Perspektive. Also Milli kann ja sagen, Nina hat mich angerufen und hat dies und das gesagt. Und es müsste ja nicht stimmen.
Ja, nee. Also das war schon klar, dass da auf jeden Fall so ganz automatisch die Sympathie in Richtung Milli gefallen ist. Ne? Durch die Nähe, die durch die Ich-Perspektive erzeugt wird. Und dass Nina ja offensichtlich da auch sehr manipulativ einfach war, absolut. Ne? Oder man weiß es noch nicht so richtig oder ist da was oder vergisst Nina was. Zwischendurch dachte ich auch, vielleicht hat sie auch einfach so, ne, vielleicht ist das auch was Psychisches irgendwie bei ihr oder weiß ich nicht. Manchmal hat es so fast so gewirkt, als ob das so zwei Personen wären eigentlich fast. Das wird nachher auch noch aufgelöst, aber trotzdem schwingt für mich auch schon in den ersten Kapiteln mit. Ich weiß nicht, ob es da überhaupt eine Figur gibt, der man so richtig trauen kann. Auch Enzo zum Beispiel, der Gärtner, der dann so gefühlt von Anfang an so Milli signalisiert, hier herrscht Gefahr. Er sagt so ein Wort auf Italienisch zu ihr und sie weiß nicht, was das heißt. Und dann googelt sie das abends nach oder schlägt es nach und dann sieht sie, es heißt Gefahr und so. Das hat der Gärtner dann quasi so zugeraunt und sowas. Also, aber auch da denkt man ja, was steckt hinter dieser Figur noch, weil der kann anscheinend ja dann doch besser Englisch, als er tut und so. Also so richtig vertrauenswürdig ist von Anfang an, finde ich, niemand in diesem Thriller. Und das ist ja vielleicht auch das Gedankenspiel, was so gerade Psychothriller, und ich würde sagen, es ist ein Psychothriller, weil es sehr viel so um auch Manipulation geht und Vertrauen und ne, wer sagt hier die Wahrheit und so und wer zeigt wann sein wahres Gesicht.
Wir haben dann ja noch Andrew, den Mann von Nina, der nicht der leibliche Vater von Cecilia ist. Und ich finde, der ist am Anfang, zumindest habe ich es so gelesen, es kam so bei mir an, ja, eine Person, die auch nicht so richtig weiß, warum ist jetzt Nina so manipulativ, warum hat sie zwei Gesichter und er sich ja erstmal auf Millis Seite im Grunde schlägt. Also er würde auch das bevorzugen, wenn Milli zum Beispiel mit der Familie ist. Das kommt für Nina natürlich überhaupt gar nicht in Frage. Milli macht das auch nicht. Sie geht dann lieber in ihre merkwürdige Dachkammer zurück. Aber Andrew ist ja am Anfang zumindest so ein Typ, wo man denkt, ah, der könnte hier vielleicht noch was kitten.
Ja, aber ziemlich schnell wird klar, dass da, also gekittet wird da erstmal nichts. Mhm. Also das ist das eine, was passiert, finde ich. Und das kann man vielleicht schon mal so andeuten. Und dann wird danach noch ziemlich viel kaputt gemacht. Aber es schleicht sich einfach in alle Szenen so eine Vorahnung ein. Und das ist, finde ich, schon mal ein gutes Merkmal für einen Psychothriller. Und auch, weil das Buch ja sehr angeteasert wird als voller Twists und Wendungen und so. Ne? Zum Beispiel NDR.de gibt es einen Blurb hinten drauf. der da heißt, ich zitiere, so viele Geheimnisse, komplett überraschende Wendungen und Intrigen hat es lange nicht in einem Thriller gegeben. Also das ist ganz klar so das Spannungselement in diesem Thriller, dass es immer wieder Wendungen gibt und dass dann doch nichts ist, wie es zu sein schien. Weder wie es für uns als Leserin zu sein schien, noch als es für die Figuren im Roman zu sein schien. Ne? So viel sei gesagt. Also das sind so ein bisschen, finde ich, die zwei Ebenen der Twists, die da immer wieder greifen eigentlich auch. Ne?
Sei vielleicht noch gesagt, es geht in dem Buch um häusliche Gewalt.
Ja.
Das noch als Content-Hinweis. Also wer das lieber nicht lesen möchte, für den würde ich sagen, ist das Buch nichts.
Ja, und auch sehr viel psychische Gewalt, ja. Ne, muss man sagen. Also ich finde so Psychospielchen, die dann eigentlich keine Spielchen, sondern schon eine Art Tortur sind.
Ja.
Ja, es ist einfach klar so, ne? Es ist ja eigentlich, also das sind teilweise, finde ich, schon auch sehr quälende Szenen irgendwie gewesen.
Kannst du nachvollziehen, warum die Bücher von Freda McFadden und auch Wenn sie wüsste, so einen einschlagenden Erfolg haben und ja im Grunde schon Suchtpotenzial im Grunde haben? Also ich erinnere mich zum Beispiel, letztes Jahr Weihnachten oder das hier Weihnachten, nee, das muss letztes Jahr Weihnachten gewesen sein. Da gab es die drei Bände schon, dieser Reihe. Und ich war Weihnachten in meiner Heimat, meine Schwester war auch da und sie ist also mehrfach zurück in die Buchhandlung gefahren, als die Geschäfte noch geöffnet waren rund um die Feiertage und hat sich dann das nächste gekauft. Und eigentlich habe ich sie nicht mehr gesehen, weil sie die ganze Zeit diese Bücher gelesen hat. Ja, kannst du verstehen, dass die so laufen?
Ja, absolut. Also ich finde, es ist schon unglaublich rasant erzählt. Ich finde das Spiel mit den Perspektiven sehr spannend. Ich liebe es einfach auch in Büchern, wenn die Perspektive dann wechselt und wenn ich dann plötzlich einen Plot, den ich vorher aus der einen Perspektive gelesen habe, aus der anderen nochmal erzählt bekomme. Hier der Fall damit, dass es dann plötzlich Ninas Perspektive und ihre Sicht auf die Dinge wird, die komplett auch nochmal den ganzen Handlungsrahmen verändern und all das, was dort passiert. Das hat schon Suchtpotenzial, ja, finde ich. Vor allen Dingen auch wegen der Rasanz und der Plot-Twists auf jeden Fall und dem Spiel mit Perspektiven. Und dann haben wir natürlich auch einfach zwei weibliche Protagonisten mit ihren ganzen Tiefen und ihrer Komplexität. Und das, finde ich, gibt auch nochmal einen besonderen Rahmen, meiner Meinung nach. Ja, kann ich nachvollziehen. Mhm. Und du?
Ja, da gehe ich mit. Und du hast gerade gesagt, weil du das auch spannend findest, wenn die Perspektiven so wechseln. Und da ist ja, finde ich, oft die Gefahr, dass wenn ich dann die Handlung nochmal erzählt bekomme, zwar aus einer anderen Perspektive, aber es ähneln sich ja schon viele Dinge, dass es dann langweilig wird. Und hier ist es nicht so.
Ja, es ist wirklich ein Thriller, in dem nichts vorhersehbar ist.
Mhm.
Und das macht das Suchtpotenzial aus, finde ich. Auch nicht, was die Ich-Erzählerin angeht. Und so. Also du hast eigentlich so niemanden richtig verlässlich in dem Fall.
Mhm.
Und das gibt natürlich nochmal so eine spezielle Form der Spannung auch beim Lesen, wenn man sich fragt, kann ich dem jetzt trauen, kann ich der trauen, was macht die jetzt und warum und finde ich das gut oder so. Also man wird als Leser auch so ein bisschen oft auf so eine Art Kippe gestellt, als Leserin, finde ich. Weißt du, was ich meine? Es ist so ein Vertrauensbalance die ganze Zeit. Und die hat man halt manchmal zum Beispiel nicht, wenn man jetzt einen Thriller hat, klassischer Whodunit, ein klassischer Wer war's, wo man so einem Ermittlerteam folgt, die natürlich alle in eine Richtung gehen und denken und jetzt wissen wollen, wer da mordet oder wer Opfer gefangen hält oder so. Also jetzt mal ganz drastisch gesprochen. So geradlinig ist der nicht. Also es ist eine andere Erzählform eines Thrillers.
Deshalb freue ich mich auch auf den Film, weil ich jetzt schon gespannt darauf bin, wie das erzählt wird. Also ich kann mich an keine Verfilmung erinnern, wo es Teil 1 gibt und dann quasi im zweiten Teil des Films, das alles nochmal erzählt wird, aber aus einer anderen Perspektive. Kannst du dich an so einen Film erinnern? Aber ich bin jetzt auch keine ausgewiesene Filmkennerin.
Gibt es bestimmt. Aber ich erinnere jetzt, ad hoc habe ich keinen parat.
Ja, aber das ist doch interessant, wie das jetzt gemacht wird.
Also
ja. Wie das gespielt total. Wird.
Also die Dinge, die dann halt sozusagen Millie nicht sieht, wird Nina halt sehen. Ne? Also wenn wir jetzt filmisch denken und szenisch.
Ja, aber in dem Moment, wo das quasi parallel dann läuft, weiß ich doch als Zuschauerin schon sehr viel über die Story. Und das hat's ja gerade hier ausgemacht.
Ah, okay. Also du meinst, weil sozusagen, wenn man vorher das Buch gelesen hat und den Überraschungsmoment nicht mehr hat quasi. Oder?
Ja, aber auch wenn ich das gar nicht vorher gelesen habe, aber in dem Moment, wo diese beiden Handlungsstränge zusammenfallen, optisch dann auf der Leinwand, dann erklären sich ja viele Dinge einfach super schnell.
Ja, aber ich glaube, das kann man total spannend auch lösen, auch filmisch, wenn du halt sozusagen die eine Szene aus der Perspektive von Millie zeigst und filmst und halt eben auch nur das siehst, was Millie sieht und was sie uns erzählt oder was sie erinnert, wie das im Buch gemacht ist. Und dann hast du wiederum Szenen, wo wir Ninas Perspektive haben, die aber auch wieder mehr sieht und mehr erlebt. Also es gibt ja zum Beispiel auch Szenen eines Ehestreits zwischen Andrew und Nina, den Millie mitbekommt und sich danach fragt, was da wohl passiert ist. Und diesen Ehestreit erfahren wir ja auch erst aus Ninas Perspektive. Sowas ist dann natürlich eine Szene, die wir als auch noch nicht gesehen haben, als Zuschauerin bei einem Film zum Beispiel, in dem wir halt genauso wie Millie vor der Tür stehen und reinhorchen und dann mit Nina in den Raum mit reingenommen werden sozusagen. Also ich glaube, so Abwechslung kann man da schon erzeugen. Also ich bin auch sehr gespannt drauf, Hella, und wir sollten das machen und uns den angucken und dann besprechen wir ihn nochmal hier in der Sonderfolge, oder?
Ja, total gerne. 22. Januar ist der aktuelle Stand, wann der Film in die deutschen Kinos kommt.
Also ihr hört noch im Januar von uns mit einer Filmbesprechung. Um jetzt nochmal ganz kurz so ein bisschen auf die Tatsache der ersten Bände zurückzukommen. Ich finde, in Wenn sie wüsste, deutet sich ja schon an, wie es weitergeht und wie der zweite Band sozusagen, welches Setting der haben könnte.
Ja.
Ne? Auch spannender Twist, finde ich so. Und ist dir das genug? Reicht dir das? Hast du das gebraucht? Oder hättest du auch so gesagt, ich möchte gern wissen, wie es mit Millie weitergeht? Oder mit Nina? Wüsste man ja auch nicht. Wer begleitet uns da weiter in Band 2? Beide? Nur eine von beiden? Und die Vorschau macht es so ein bisschen klar, finde ich. Oder dieses letzte Kapitel.
Ich glaube, es war sinnvoll, weil die Geschichte könnte ja auch so aufhören.
Ja.
Natürlich frage ich mich dann, ach, wie geht's denn wohl mit Millie weiter? Wie geht's mit Nina weiter und so? Aber das Ende wäre jetzt nicht so, dass man denkt, da kommt jetzt auf jeden Fall ein zweiter Band. Und dann wird ja eingeführt, wer jetzt welche Kontakte hat, sage ich jetzt mal so lose, ohne was zu spoilern. Und dann weiß man, okay, klar, also jetzt muss ich weiterlesen, weil wie geht es jetzt weiter? Wo landen diese beiden? Vor allen Dingen Millie.
Ja.
Wo landet Millie jetzt? Es wird angerissen und dann denke ich mir so, okay, jetzt muss ich wissen, wie geht's weiter?
Also Setting und so ein bisschen zumindest Handlungsanfang des zweiten Bandes wird im Epilog, das ist der Epilog aus der Sicht von Millie, allerletztes Kapitel im Buch, wird schon angedeutet. Okay, und wenn wir jetzt nochmal ein bisschen aktueller werden wollen, vielleicht nochmal als kleinen Service, das aktuellste Buch von Freda McFadden ist Der Lehrer, das ist am 13.08.2025 erschienen. Und für alle, die sich auf weiteres freuen, Der Freund heißt das nächste, erscheint am 10.12.
Ist aber ohne Millie, ne?
Ja, genau. Ja. Genau. Also ich glaube, Millie ist nach der Trilogie abgeschlossen.
Du hast vorhin gesagt, dir hat besonders gut gefallen, dass das Buch, dass die Geschichte so rasant erzählt wird. Und das ist für mich das Stichwort, um zum zweiten Buch zu switchen. Bevor wir das tun, könnte hier Werbung kommen.
Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei. Und Hella, ich würde sagen, wir machen direkt weiter mit unserem Codewort, oder?
In dieser Woche lautet das Gefahr. Ihr könnt teilnehmen bis zum 1. November 2025. Alle Infos nochmal in den Shownotes. Und die E-Mail schickt ihr an buchclub@bildderfrau.de. So, ich habe gerade schon gesagt, rasant ist für mich das Stichwort. Aber erzähl du doch nochmal kurz, worum es in Der Polarkreis geht. Und dann erkläre ich dir, was ich meine.
Ganz Strängnäs, hoch im Norden Schwedens, ist in Aufruhr, denn im Dezember 2019 wird eine Leiche gefunden. Sie ist eingemauert in einen Brückenpfeiler, der gerade repariert werden sollte. Und die Bauarbeiter dort machen einen grausigen Fund. In einem der Pfeiler ist eine Mädchenleiche, offensichtlich schon sehr lange eingemauert. Die Frage, die sich alle stellen, ist es Sophia? Sophia, die hier vor über 40 Jahren verschwunden ist, spurlos. Sophia wurde zuletzt bei ihrem Buchclub mit 4 Schulkameradinnen gesehen und dann ist sie nie wieder aufgetaucht. Dieser Fund reißt jetzt also 40 Jahre später alte Wunden auf, vor allem bei den anderen Buchclub-Mitgliedern, Agneta, Birgitta, Susanne und Carina. Die haben sich früher vor 40 Jahren wöchentlich getroffen, um über Romane zu diskutieren, bis eben zu Sophias Verschwinden. Und er reißt nicht nur alte Wunden auf, dieser Leichenfund, er legt auch längst verdrängte Geheimnisse frei in diesem ganzen kleinen Ort hoch im Norden von Schweden. Und alle fragen sich hier, was geschah denn eigentlich im Dezember 1980 wirklich?
So wie du das jetzt erzählt hast, macht das total Lust, finde ich, das Buch zu lesen.
Ja.
Ich hatte meine Schwierigkeiten.
Ach, krass,
mit der Geschichte.
Okay. Ja.
Polarkreis, so heißt auch der Buchclub der Mädels.
Mhm.
Und es hat ja auch eine besondere Struktur. Also wir erfahren einmal diesen Handlungsstrang 2019. Da geht's viel um Carina, auch ein Buchclub-Mitglied, die mittlerweile bei der Polizei arbeitet, also in der Behörde. Dann geht's um Viking, der jetzt Polizist ist in der Kleinstadt, und die beiden arbeiten zusammen, müssen rausfinden, was damals wirklich passiert. Die gehen nochmal die Akten durch von früher. Und dann haben wir den Handlungsstrang 1980 und dann immer aus einer der Mädelsperspektive. Und das fängt immer damit an, dass gesagt wird, okay, dieses Buch hat sich jetzt Carina ausgesucht, dieses Buch hat sich jetzt Sophia ausgesucht, dieses Buch hat sich jetzt Agneta ausgesucht und Birgitta nennt sich heute Gitte. Und für mich war dieses Buch im Erzähltempo nicht rasant. Also ich bin da so ein bisschen durchgestolpert, ehrlich gesagt.
Ah, okay, interessant. Also es ist natürlich unglaublich fragmentarisch erzählt, genau durch diese Struktur, ne? Also man muss sich vorstellen, so, es gibt dann diese 5 Hauptkapitel der 5 Bücher, die jeweils ein Mitglied dieses Buchclubs Polarkreis in den letzten Wochen vor dem Verschwinden von dem Mädchen vorstellen, ne? Und dann ist man erstmal in diesem Buchclub 1980, in der Zeit, in der die Mädchen dieses Buch besprechen, und danach dann wieder in der Zeit des jeweiligen Mädchens in der Gegenwart quasi. Naja, also man merkt schon, es ist schwierig zu beschreiben, und für dich war es dann nicht flüssig, oder?
Es war nicht flüssig, und ich fand auch, also vielleicht hat mich auch einfach diese Geschichte nicht so gepackt. Vielleicht war ich aber auch abgelenkt von dieser unglaublich schlechten Dynamik zwischen diesen Mädchen. Also ja, ich habe mich immer gefragt, warum gehen die da noch hin? Ja. Weil die Stimmung war immer schlecht.
Ja.
Die haben sich immer nur, sind sich angegangen. Also es gab in diesem Buchclub, ist es so, diejenige, die das Buch vorstellt, erzählt auch was zu dem Buch. Dann gibt's eine, die Protokoll führt. Das Protokoll wird dann beim nächsten Mal ausgehändigt. Das war ja immer Sophia eigentlich, die das Protokoll geführt hat. Und eigentlich gibt's immer eine oder zwei, die sagen, nee, finde ich total doof, was du hier erzählst, und bist du sicher? Und die gehen sich dann so an, bis eine, meistens Gitte, dann irgendwie nach kurzer Zeit sagt, ach übrigens, muss jetzt auch los und tschüss. Also das ist so nicht harmonisch.
Ja, dysfunktional, ja, eigentlich, ne? Ja.
Und ich habe immer gedacht, ich würde da ja gar nicht mehr hingehen. Also warum gehen die da hin? Und vielleicht war ich deshalb auch irgendwie frustriert und nicht so mitgenommen, weil ich einfach genervt war von den Mädels.
Das ist schon interessant, ne? Weil es wird ja auch irgendwie geschrieben, auf dem Klappentext steht, meine ich auch, Moment, ich gucke noch mal kurz, was von Freundinnen, ne? Also irgendwie hat man immer so, und ich habe bewusst auch bei der Zusammenfassung mir gedacht, nee, eigentlich sind es Schulkameradinnen. Ja. Eigentlich sind die alle aus irgendwie so bestimmten Gründen auch in diesem Buchclub. Und dann ist es auch noch wichtig so für die Dynamik zwischen denen, dass sie aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Hintergründen kommen. Also hier sind wir auch schon, finde ich, so bei einem Merkmal des skandinavischen Thrillers. Das ist auch viel noch mal mehr als beim amerikanischen Thriller, so ein bisschen auch um das große Ganze und um gesellschaftliche Zustände geht und vielleicht auch manchmal um gesellschaftliche Kritik und um Politik auch teilweise und so. Und die Tatsache, dass die Mädchen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen kommen, und die einen, ne, haben viel Geld und wohnen da in dem Villenviertel und die andere wieder in der kleinen, wirklich heruntergekommenen Mietwohnung und so. Und das wird auch immer wieder zum Problem zwischen den Mädchen, ne? Und ich kann mir vorstellen, vielleicht ging es dich persönlich auch nochmal anders, habe ich mir auch gedacht, hey, das ist ein Buchclub. Und die haben aber trotzdem, konnten in keiner Weise auf konstruktiv vorgebrachte Kritik den Titel, den sie gerade besprechen, eingehen und so. Und da ging es immer, die eine hat gesagt, nee, Lolita fand ich nicht cool. Und dann geht die andere in die Luft und sagt, ja, du hast doch eh keine Ahnung von Literatur, tschüss, ich muss jetzt nach Hause.
Genau.
Das waren irgendwie so die.
Ja. Also es war im Grunde so eine Stimmung zwischen denen, dass da gibt's welche, die sich irgendwie neiden, da gibt's welche, die vielleicht auf den gleichen Typen stehen und solche Sachen. Und irgendwie, ja, das brauchte es für die Geschichte, auch wie das später aufgelöst wird. Aber mir hat das nicht so ein gutes Gefühl gegeben. Und vor allen Dingen war es jetzt nicht so wie bei Freda McFadden, dass ich dachte, ich muss jetzt unbedingt weiterlesen. Das hat sich geändert irgendwann. Ich würde sagen, so im letzten Drittel des Buches, wo dann gibt's auch einen Twist.
Ja, ein ganz schön krass, ne?
Aber schon ein bisschen vorher hatte ich das Gefühl, jetzt bin ich im Buch drin, jetzt wird spannend, jetzt möchte ich unbedingt wissen, wie das ausgeht.
Weil du angefangen hast, was zu ahnen. Das ist ganz interessant, weil ich konnte da ziemlich genau mir eigentlich notieren, wo ich eine erste Ahnung hatte, was es sein könnte. Und dann wurde da aber auch so stringent dann doch drauf zugeschrieben, dass ich so dieses befriedigende Gefühl hatte von, ah, doch, doch, ich bin hier auf der richtigen Fährte. Das hat mich beim Lesen.
Ich habe etwas geahnt, wurde dann aber nochmal überrascht. Also ich war so halb auf der richtigen Spur. Und ich fand den Twist, also wie das Ausgang ist, fand ich sehr geschickt.
Ja.
Das fand ich sehr geschickt, aber ich hatte eben Mühe, dahin zu kommen.
Okay. Ja, ich kann das verstehen. Mir ging es nicht ganz so. Ich bin in der Tat irgendwie auch mit der Struktur, bin ich ganz gut durchgekommen, vor allen Dingen, weil es so ein Element gibt, das ich echt geliebt habe. Und zwar spielt Lisa Marklund, die eine sehr bekannte Thriller-Autorin auch in Schweden ist, schon sehr viele Thriller auch geschrieben hat, nur so für den Hintergrund. Die führt so eine super auktoriale Erzählinstanz ein, die immer mal so zu Wort kommt und so ein bisschen erzählt, wie das Wetter gerade ist in dieser Stadt, die aber auch offensichtlich in die Zukunft und die Vergangenheit guckt und so ein bisschen so orakelmäßig auch sagt, es ist eine Zeit des Aufbruchs und der Unruhe und so. Und das hat mir als so Leitfaden durch den Thriller total gut gefallen. Das mag ich gerne. Ich stehe irgendwie auf so ganz auktoriale Perspektiven, habe ich gemerkt. Mich hat aber eine andere Sache zwischendurch ein bisschen rausgeworfen und das ist, dass es sehr sexuell explizit ist zwischendurch.
Ja.
Und das vielleicht auch nochmal als Content-Hinweis so. Ich finde so sexuelle Gewalt spielt da schon eine Rolle und wird auch immer mal beschrieben irgendwie und auch so zumindest eine Form von sexueller aus, ich weiß nicht, vielleicht auch gar nicht sexuelle Gewalt, kann man vielleicht gar nicht richtig sagen. Es ist gar nicht so richtig klar,
ausnutzen,
was das
aber schon.
Ausbeutung, ja. Ausnutzen irgendwie so auch. Und ich habe zwischendurch am Anfang habe ich das gelesen und da habe ich so ein bisschen richtig Angst gehabt, so oh, geht das jetzt so ganz krass in die Richtung und wird das jetzt sehr hart und vielleicht auch so schwer erträglich dann manchmal, finde ich, wenn es dann so sexuell explizit um Gewalt auch geht und so. Das war jetzt nicht so, aber es sei gesagt, es ist explizit an einigen Stellen und das schwingt auch immer so irgendwie mit, finde ich. Auch wahrscheinlich als Kritik, als gesellschaftliche Kritik auch so ein Stück weit, finde ich, wird dann klar. Aber das war so ein Thema, wo ich dachte, oh, ich bin mir nicht sicher. Ich war so richtig beklemmt am Anfang, als ich so die ersten ein, zwei Szenen oder auch nur Andeutungen so rausgelesen habe, dass ich dachte, huh, ich muss mich, glaube ich, ein bisschen wappnen für den Thriller. Mhm. Und es ist schon auch so, also es sind... Und das finde ich auch im Gegensatz zu Freda McFadden, wo es auch sehr gewaltvoll ist. Aber ich finde, bei Lisa Marklund gibt es noch so ein paar so fast so grauenvolle Beschreibungen irgendwie oder so sezierende fast. Oder weißt du, was ich meine? Und ich kann gar nicht richtig einen Finger drauf legen, aber es trifft einen nochmal, so mich hat es nochmal ins Mark getroffen, so einige Dinge, die dann aber vielleicht auch, weil sie dann so... vielleicht auch so mechanisch beschrieben wurden oder so sehr medizinisch oder so, aber trotzdem super detailliert. Ich kann es gar nicht richtig sagen, aber weißt du, was ich meine?
Ich glaube, es liegt an der Sprache.
Ja, oder das vielleicht auch, ne? Ja.
Also Freda McFadden, und das meine ich gar nicht böse, ist eine sehr einfache Sprache.
Okay.
Hm. Und deswegen kann man es auch vielleicht so rasant erzählen und man kann es so schnell lesen. Und bei der Polarkreis ist es schon ein bisschen schwergängiger vom Sprachstil her.
Und man taucht super tief in die nordschwedische Kultur ein. Das fand ich interessant, weil es gibt so ganz viele popkulturelle Hinweise auf Popsongs, die da gespielt und gesungen wurden in beiden Zeiten, 2019 und 1980. Die machen sich super viel Essen, also ne, und bereiten die sich so auf eine Art zu, wie ich sie gar nicht kannte und so. Also zum Eintauchen in so eine Kultur, in so einen Kulturkreis, aber auch in so einen Naturkreis, also auch das wird wieder ne wahnsinnig beschrieben da oben, die Landschaft und auch wie da irgendwie so das Leben abläuft und der Alltag und wann die wo wie hinfahren und welche Jahreszeit gerade ist und welches Licht die macht und wie das Wetter ist und das wird einem sehr, sehr nah beschrieben, oder? Das kommt einem sehr nah. Also da ist man dann irgendwie auch in dieser Landschaft, wie so oft, finde ich, in skandinavischen Krimis.
Ja, aber man möchte da nicht sein, weil man den Rest kennt.
Weil es kalt ist.
Also ich war einfach immer so überlagert von diesen Figuren, ja, mit denen ich nicht zusammen sein wollen würde.
Interessant, ne, dass dieses Gefühl dann so kommt in dem Thriller, aber dann anscheinend ja für dich nicht bei Freda McFadden.
Nee, und da möchte ich auch nicht sein.
Also irgendwie wird da so atmosphärisch was aufgebaut, ja. was einen dann auch so beklemmt einfach. Und man muss so bereit sein für die Beklemmung,
ja,
muss ich sagen.
Genau.
Ja, und jetzt wird ja dort auch angelegt, dass es weitergeht. ne?
Und da habe ich während des ganzen Lesens habe ich immer überlegt, wie funktioniert das wohl, dass es da noch Nachfolgebände
ja
gibt. Bis zum allerletzt habe ich überlegt, ja, aber also welche Figur ist denn da im nächsten Band tragend?
Habe ich auch gedacht. Und es ist auch interessant, weil eigentlich ja einem keine Figur komplett sympathisch ist, ne?
Nee,
also so, man kann sich eigentlich mit, hast du dich mit irgendwem in diesem Buch identifizieren können?
Nee.
Konntest du dich bei Freda McFadden mit jemandem identifizieren? Schwierige Frage, ne? Aber es ist schon.
Ja, irgendwie war ich doch Millie schon nahe, weil ich einfach von vornherein natürlich dachte, oh, mach das nicht. Und dann hat sie den Job trotzdem angenommen und ich wollte, dass der wieder rauskommt.
Ja, und weil man ist halt ihr generell allein schon durch die Ich-Perspektive am Anfang nahe. Ne?
Ja, aber zum Beispiel Polizist Viking, ich hoffe, wir sprechen das richtig aus, war ja zum Beispiel nicht so präsent, dass man dachte, wow, der trägt jetzt noch eine andere Geschichte.
Aber tut er, ne? Das wird klar nachher. Und ich finde den Twist finde ich auch wirklich gut, weil das ist genau die Geschichte, habe ich gemerkt, die mich dann interessiert. So, die Spur wird ein bisschen gelegt schon.
Ja.
So erstmal nur in einem Nebensatz und plötzlich taucht dann dieses Element immer öfter auf. Oh, das ist immer so ein bisschen doof, so verklausuliert zu sprechen, ne? Und dann zum Schluss ist klar, okay, aber das hat wiederum auch viel mit diesem alten Fall zu tun. Also, ne, mit diesem ersten Fall. Und ja, das, was da angelegt wird, ist krass. Und ich finde auch, also auch da wieder, ich gucke noch mal ganz kurz zum Schluss, ist das eine Leseprobe hinten dran? Oder
ja,
ist die in
ja,
dem, ja, ne?
Das ist eine Leseprobe.
Okay, also das ist jetzt ein bisschen anders angelegt als in Wenn sie wüsste, weil wir da den Epilog haben, der zum Roman noch dazugehört. Und hier ist Polarkreis zu Ende. Und danach kann man eine kleine Leseprobe lesen über den zweiten Band, der heißt Das kalte Moor. Erscheint im Februar 2026, schon mal ganz kurz. Also da kann man weiterlesen. Und da erahnt man, okay, das ist jetzt das Setting und darum geht's. Und das aus Band 1 wird in den zweiten Band mit reinfließen. Aber das finde ich schon spannend. Also ich meine, es ist wieder absolut grausig. Es ist echt krass. Und die ersten Seiten sind mir auch da schwer gefallen zu lesen. Weil da doch schon, also ja, sehr explizit ein Fund beschrieben wird. Aber wissen, wie es weitergeht, wollte ich da auch schon, muss ich sagen.
Kannst du mir dann erzählen, wenn du es gelesen hast?
Aha.
mit Blick auf die Uhr möchte ich dir meine Vergleichsfrage stellen und ich wüsste, wie ich sie beantworten würde. Ja. Mal sehen, was du sagst. Das sind beides Auftaktbücher und jetzt musst du dich entscheiden. Welchen zweiten Band würdest du denn jetzt gerne lesen wollen?
In der Tat würde ich den zweiten Band vom Polarkreis lesen. Irgendwie, ich müsste dafür bereit sein, weil das ist die Art von Thriller, für die ich in Stimmung sein muss, auch in dem Sinne, was ich so aushalten kann an Beschreibungen und so. Also, das sei gesagt, auch nochmal als Content-Hinweis, sehr explizit, sehr brutal, sehr beklemmend. Aber irgendwie möchte ich wissen, wie diese Geschichte weitergeht. Und das hat definitiv mit der Leseprobe zu tun. Wenn ich nicht wüsste, wie es weitergedreht wird, dann wahrscheinlich eher nicht. So, Hella, und ich habe mir genau die gleiche Vergleichsfrage notiert, weil sie ist in der Tat sehr naheliegend. So, wie sieht's denn bei dir aus? Und ich glaube, ich weiß es.
Ja, ich würde zum nächsten Band Über Millie greifen von Freda McFadden. Aber das ist doch gut. Wir lesen einfach beide unsere Favorites und dann tauschen wir uns einfach aus.
Und haben das Kinodate, also es geht weiter mit Thrillern.
Wenn ihr nicht so Bock habt auf Thriller, dann hört doch mal in unseren Lesetipp.
Lesetipp.
Hallo, ich bin Claudia Kaufmann, die Autorin vom Haus der Goldmans. Ich würde gern noch ein Buch aus dem Ultraviolett Verlag empfehlen. Benefits von Sabine Lembeck. Der Roman erzählt die unterschiedlichen Lebenswege von 8 Frauen. Jede von ihnen hat ihre Träume, ihre Ängste, kämpft mit diversen Schwierigkeiten und Erwartungen. Was ihnen Kraft gibt, ist ihre Solidarität. Zusammen können sie viel erreichen. Ein Fazit, das ich sehr mochte.
Vielen, vielen lieben Dank dafür. Und es geht auch schon weiter mit unserem Lesepensum und dem Lesestoff. Wir haben beschlossen, wir wenden uns nochmal ab von düster und beklemmend und gehen ein bisschen in Richtung Magie und ein bisschen auch in Richtung romantische Magie, oder Hella, in unserer nächsten regulären Folge?
Genau, und zwar lesen wir von Lucy Jane Wood, Rewitched, erschienen bei Lübbe.
Und wir lesen von Wallace Kinney, A Dark and Secret Magic, erschienen bei Kiepenheuer und Witsch.
Ich freue mich total auf diese beiden Bücher, weil, da bin ich ganz ehrlich, würden wir nicht hier über Bücher sprechen, würde ich glaube ich nicht dazu greifen. Und das finde ich ganz schön, dass wir dann auch mal hier über unsere eigenen Tellerränder blicken. Also ich freue mich drauf.
Ich mich auch, auf jeden Fall. Und ich glaube auch, es wird ein kleines Entspannen und Durchatmen nach diesen beiden doch sehr rasanten, beklemmenden, außer Atem zurücklassenden Thrillern.
Wenn ihr mögt, dürft ihr uns eure Leseeindrücke auch schicken an buchclub@bildderfrau.de. Wenn ihr vielleicht sowieso dabei seid, uns das Codewort zu schicken, dann schreibt uns doch noch ein paar Zeilen dazu, falls ihr diese beiden Bücher schon gelesen habt. Oder vielleicht die, die wir in der nächsten Folge lesen. Vielleicht gibt es ja auch ein oder andere von euch, die da schon mal was zu sagen könnte. Wir sind auch auf Instagram auf dem Account von Bild der Frau.
Wir freuen uns außerdem riesig, wenn ihr uns folgt auf den Podcast-Plattformen, auf denen ihr Seitenweise Glück hört. Das passiert zum Beispiel ganz einfach, indem ihr bei Spotify unter Seitenweise Glück auf Folgen klickt. Das ist toll für uns und toll für euch, weil ihr dann keine aktuelle Folge mehr verpasst. Unter anderem auch nicht unsere Sonderfolgen, die wir immer mal zwischen unsere regulären Folgen schieben und in denen wir ganz spannende Einblicke geben hinter die Kulissen der literarischen Welt.
Zum Beispiel haben wir schon gesendet die Folge mit Dan Brown.
Ja. Oh.
Falls ihr die noch nicht gehört habt.
Ein Highlight für Michaela.
Spult doch mal zurück, hätte ich was gesagt. Oder guckt in eurem Feed. Da findet ihr alle Folgen, die wir bisher gesendet haben.
Und wir freuen uns auch riesig über Bewertungen. Gebt uns super gerne 5 Sterne, einen Daumen hoch, kommentiert unter den Folgen. Und wir freuen uns, wenn wir weiter hier ganz groß die Leseliebe feiern und ihr mit uns mitlest und zuhört und mitfiebert.
Und jetzt lesen wir heiter weiter.
Auf jeden Fall.
Bis dann. Ciao.
Hey, football fans, Drew Brees here. Kroger Play and Owner's Box have teamed up for the next generation of daily fantasy sports. First-time players can get $25 in free entries, plus 250 fuel points. And you can score all season long with 2 times the fuel points for every dollar spent to use at Kroger Fuel Centers. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Void where prohibited. Eligibility restrictions apply. 18 plus in most eligible states, but age varies by jurisdiction. Offer is valid between 8/6/25 and 1/5/26. Terms apply. See full terms and conditions at ownersbox.com/footballfuelpointstc.